Erde ohne Menschen. Um die Auswirkungen der Menschheit auf die Umwelt abzuschätzen, kann man auch überlegen, wie es der Welt erginge, wenn alle Menschen verschwunden wären. Ein Gespräch mit Alan Weisman von Steve Mirsky im Spektrum der Wissenschaft im November 2007. Was würde mit all unserem Hab und Gut geschehen, wenn wir nicht mehr da wären? Könnte die Natur unsere Spuren komplett verwischen? Gibt es überhaupt von Menschen angefertigte Objekte, die unzerstörbar und unauslöschlich sind? Könnte die Natur beispielsweise New York wieder in den Urwald zurückverwandeln, den Henry Hudson im Jahr 1609 erstmals zu Gesicht bekam? Ich fand heraus, dass unsere imposante Infrastruktur, die so monumental und unzerstörbar wirkt, tatsächlich auf einigen recht fragilen Konzepten basiert. Sie kann nur deshalb dauernd funktionieren und weiter existieren, weil einige Menschen sich aktiv darum kümmern, im Dienste und zugunsten aller. Der Name Manhattan stammt von einer indianischen Bezeichnung für Hügel. Der Ort bezeichnete damals nur eine hügelige Insel. Natürlich wurde die Gegend später eingeebnet, um ein Straßennetz zu errichten. Um diese Hügel flossen rund 40 verschiedene Bäche. Manhattan besaß zahlreiche Quellen. Was geschah mit all dem Wasser? Auf die Insel fällt immer noch genauso viel Regen wie früher, doch nun wird es abgeleitet. Teilweise fließt es durch die Kanalisation, doch ein Abwassersystem ist niemals so effizient wie die Natur selbst. Es gibt daher eine Menge Grundwasser, das unterirdisch fließt und sich einen Weg ins Freie sucht. Selbst an einem sonnigen Tag ohne Regen müssen die Leute, die sich um den U-Bahn-Betrieb kümmern, knapp 50 Millionen Liter Wasser abpumpen, sonst würden die Tunnel langsam überflutet. Es gibt in Manhattan Orte, wo diese Teams ständig gegen steigende Untergrundflüsse ankämpfen müssen, weil sonst die Schienen verrosten. Steht man in den Pumpräumen, sieht man riesige Wassermengen hereinströmen. Unterhalb, in einem kleinen Schacht, stehen die Pumpen, die alles wegschaffen. Wenn morgen alle Menschen verschwenden, würde als erstes der Strom ausfallen. Dieser stammt zumeist aus Kohle- und Kernkraftwerken. Die Pumpen können sich automatisch abschalten, um zu verhindern, dass Unkontrolliertes passiert, falls niemand mehr die Anlagen überwacht. Fällt der Strom aus, bleiben auch die Pumpen stehen. Fallen die Pumpen aus, füllen sich die U-Bahn-Schächte rasch mit Wasser. Innerhalb von 48 Stunden wären bereits Teile von New York überflutet. Dies würde teils auch oberirdisch sichtbar, da dann die Gullis überlaufen. Sie verstopfen sehr schnell, zuerst mit Plastiktüten, dann mit Laub, weil niemand mehr die Hecken in den Parks schneidet. Und was geschieht unterirdisch? Alles würde verrosten. Man denke nur an die U-Bahn-Trasse unter der Lexington Avenue. Wer dort auf seine Bahn wartet, blickt auf zahllose Stahlsäulen, die das Dach abstützen, das de facto die Straße bildet. Diese Säulen würden rosten und schließlich einknicken. Nach einiger Zeit, etwa einigen Jahrzehnten, bricht die Straße ein und es bilden sich Krater. Und kurz darauf haben sich einige von Manhattans Straßen wieder in die Bäche zurückverwandelt, die einst über die Insel flossen. Viele Gebäude in Manhattan sind im Grundstein verankert. Doch selbst wenn sie Fundamente aus Stahlträgern haben, so sind diese nicht dafür ausgelegt, ständig unter Wasser zu stehen. Daher würden hohe Häuser irgendwann kippen und einstürzen. Außerdem werden mehr Hurrikane über die US-Ostküste hinwegfegen, da der Klimawandel vermehrt für Extremwetterlagen sorgen wird. Sobald ein Gebäude einstürzt, reißt es oft andere mit, was eine Lichtung schafft. In solchen Lichtungen sammeln sich Samen von Pflanzen, die auch in Risse in den Bürgersteig eindringen. Vorher schon schlagen sie in Laubabfällen Wurzeln, doch erst der Kalk aus pulverisiertem Zement wird für eine säureärmere Umgebung sorgen, in der einige Pflanzen besser gedeihen. Um mir ein Bild zu machen, wie die Welt ohne Menschen aussehe, suchte ich abgelegene Orte auf, die von ihren Einwohnern seit langem verlassen worden waren. Eine dieser Gegenden ist der letztlich urzeitliche Wald Europas. Er entspricht dem, was sich ein Kind vorstellt, dem jemand ein Grimmsches Märchen vorliest. Ein dunkles Dickicht mit heulenden Wölfen, dicht behängt mit Moos, das von den Bäumen herunterhängt. Diesen Urwald gibt es tatsächlich, an der Grenze zwischen Polen und Weißrussland. Es handelt sich um ein Wildreservat, das im 14. Jahrhundert von einem litauischen Herzog eingerichtet wurde, der später König von Polen wurde. Etliche polnische Könige und russische Zaren nutzten es als privates Jagdrevier. Menschen haben dort kaum Spuren hinterlassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Gegend zu einem Nationalpark. Zuerst sieht man riesige Bäume, die einem das Gefühl geben, alles sei am rechten Platz. Man steht vor Eichen und Eschen, die 45 Meter hoch und über 3 Meter dick sind. Die Furchen in ihren Rinden sind so breit, dass Spechte Tannenzapfen hineinstecken. In diesem Wald leben nicht nur Wölfe und Elche, sondern auch die letzte Herde europäischer Büffel, des Bison bonasus. Mir wurde klar, dass ich, um eine Welt ohne Menschen wirklich zu verstehen, herausfinden musste, wie die Welt aussah, bevor sich die Menschen evolutionär entwickelt hatten. Also reiste ich nach Afrika, dem Kontinent, wo sich die Menschheit entwickelte und in dessen Wildnis immer noch große Tierarten leben. Auch auf allen anderen Kontinenten und vielen Inseln lebten einst große Tiere, etwa in Nord- und Südamerika. Gigantische Faultiere, größer als Mammuts, dazu Biber so groß wie Bären. Noch ist unklar, warum sie dort jeweils ausstarben, aber die Indizien deuten auf den Menschen. Auf allen Kontinenten scheint das Aussterben in der Tierwelt mit der Ankunft des Menschen zusammenzufallen. Doch Afrika ist der Ort, wo Tiere und Menschen sich gemeinsam evolutionär entwickelten und die Tiere lernten, den Nachstellungen zu entkommen. Ohne den Menschen würde sich Nordamerika kurzfristig in ein gigantisches Rotwildrevier verwandeln. Auf dem gesamten Kontinent könnten sich die Wälder ausbreiten und schließlich würden im Zuge der Evolution größere Pflanzenfresser entstehen, die in diesen Wäldern ihr Futter finden könnten. Entsprechend würden sich auch große Fleischfresser entwickeln. Ich sage nicht, wir müssten uns Sorgen darüber machen, dass die Menschen morgen plötzlich aussterben oder dass uns alle ein Todesstrahl aus dem All auslöscht. Vielmehr fiel mir auf, dass diese Art, unseren Planeten zu betrachten, also uns rein theoretisch als Spezies von der Erde zu verbannen, so faszinierend ist, dass sie einige Abwehrreaktionen relativiert. Ich meine, das typische schlechte Gewissen, das uns überkommt, wenn wir über Umweltprobleme reden, die wir selbst verursacht haben, oder über die Katastrophe, die uns künftig heimsuchen könnten. Denn ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn wir etwas über diese Themen lesen, befällt uns das Gefühl, oh Gott, werden wir alle sterben? Kommt jetzt das Ende? In meinem Buch widerlege ich solche Gedanken. Wir Menschen sind rein hypothetisch, aus welchem Grund auch immer, verschwunden und nun sehen wir uns mal an, was ohne uns weiterhin passiert. Es ist wunderbar, all diese Endzeitängste zu verbannen. Es ist ein anderer Blick auf die Gegenwart. Stellen Sie sich vor, wie lange es dauern würde, um einiges von dem zu zerstören, was wir geschaffen haben. Einige unserer Produkte haben eine Lebensdauer, die wir nicht einmal schätzen können. Etwa besonders stabile organische Schadstoffe, die als Pestizide oder industrielle Chemikalien ihren Anfang nahmen. Oder bestimmte Plastiksorten, die weit verbreitet sind. Fast alle diese Dinge gab es zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs noch nicht. Man beginnt zu ahnen, dass es wohl keine Lösung für diese Probleme gibt, die geologische Dimensionen haben und die von uns zu Lasten der Erde losgetreten wurden. Am Ende meines Buchs erwähne ich die Möglichkeit, dass Menschen weiterhin Teil des künftigen Ökosystems bleiben können, allerdings auf eine Art, die weit besser mit dem Rest unseres Planeten im Gleichgewicht steht als heute. Ich spreche nicht als erstes die schrecklichen Dinge an, die wir als Menschheit hervorgebracht haben und die so furchterregend sind, etwa Radioaktivität oder Schadstoffe, von denen einige Jahrmillionen überdauern könnten, sondern die schönen Dinge. Wäre es nicht ein schmerzlicher Verlust, wenn die Menschheit von der Erde verschwände? Was geschieht dann mit unseren größten Errungenschaften in allen Bereichen der Kunst, ob Bilder oder Skulpturen oder mit den schönsten Gebäuden? Wird es überhaupt noch irgendwelche Anzeichen dafür geben, dass wir einmal hier waren? Das ist die zweite Reaktion, die ich immer von den Leuten erhalte. Erst denken sie, die Welt ohne uns wäre doch wundervoll. Doch dann denken sie, aber wäre es nicht doch schade, wenn es uns nicht mehr gäbe? Ich glaube nicht, dass wir verschwinden müssen, um einen harmonischeren Zustand zu erreichen.